Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Liebe Gemeinde, wir alle kennen in unserem Leben notvolle und belastende Zeiten. Da wollen wir heute Morgen über Gottes Gegenwart und Hilfe in schwierigen Zeiten nachdenken. Und so starten wir in diese neue Woche mit dem ermutigenden Prophetenspruch aus Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nur schnelle Zwischenbemerkung. Sie entwahl entweder zu mir zu schauen oder auf Folie. Machen Sie das Richtige für sich. Okay. Doch halt, zunächst muss die Frage geklärt werden, wem gegenüber macht Gott diese ermutigende Aussage? Wem gilt diese herrliche Zusage? Der Adressat wird klar und deutlich genannt. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Dürfen wir dann dieses Bibelwort einfach auf uns übertragen? Zunächst wird klar, dass Gott hier zu seinem Bundesvolk Israel gesprochen hat. Namentlich werden ja Jakob und Israel erwähnt. Die Geschichte der Juden ist eine Geschichte des Leidens bis zum heutigen Tag. Sie mussten durch Wasserströme und durchs Feuer hindurchgehen, doch Israel ist immer noch existent. Aus reiner Gnade hat Gott Abraham und seine Nachkommen erwählt. Er hat ein kleines Volk geschaffen und über die Jahrtausende hinweg treu bewahrt, weil es sein Eigentum ist. Die Israeliten wurden später von den Ägyptern versklavt und schrien zu ihrem Gott: Befreie uns! Da sandte Gott Mose, der sie aus der Sklaverei befreite und durch das Wasser des Schilfmeers entkommen ließ und ins gelobte Land führte. Doch dort angekommen war Israel immer noch ungläubig, ungehorsam und widerspenstig gegenüber seinem Gott. Es betete heidnische Gottheiten an und brach permanent den Bund mit seinem Gott. Schließlich kam das lange angedrohte Strafgericht. Die Babylonier verwüsteten im Jahr 587 vor Christus Juda und Jerusalem und den herrlichen Salomonischen Tempel und führten das Volk ins Exil in die babylonische Gefangenschaft. Insgesamt mussten sie 70 Jahre dort bleiben. All das war eine große Schande und Schmach für Israel. Ihr Zustand im Exil wird mit den folgenden Worten beschrieben. Was aber ist aus euch geworden? Ihr seid ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Gefesselt hockt ihr in Erdlöchern. Man hat euch in Kerker gesteckt. Man hat euch ausgeplündert und verschleppt. Niemand hilft euch. Niemand fordert eure Freilassung. Jesaja 42. Außerdem wird ihr Leiden im Psalm 137 treffend beschrieben. Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten, immer wenn wir an Zion, an Jerusalem dachten. Die Juden bereuten ihre Schuld im Exil und appellierten an Gottes Hilfe und Erbarmen. So gern würden sie wieder in ihr Land zurückkehren und den Tempel aufbauen. Sie sind doch Gottes Volk, das er mit Namen kennt, liebt und erlöst hat. Und das ist bis heute so geblieben. Unglaublich, oder? Und da setzt der zweite Teil des Jesaja-Buches ein. Gott verheißt seinem Volk, in Jesaja 43, ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels, verspreche, um euch zu befreien, werde ich ein großes Heer nach Babylonien schicken. Die Bewohner des Landes, die Chaldäer, werde ich als Flüchtlinge vertreiben. Ich bin der Herr, euer heiliger Gott, Israels König und Schöpfer. Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Immer wieder schenkt Gott einen Neubeginn. Den Juden im Exil verspricht er einen zweiten Exodus oder Auszug, eine neuerliche Befreiung aus der Gefangenschaft und Not. Er sagt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein erster Gedankenkreis, über den wir nachdenken wollen, unsere Beziehung zu Gott. Wie zeigt sich nun Gott seinem Volk im Exil? Folgendes wird ersichtlich. Die Beziehung von Gott zu Israel ist die des Schöpfers zu seinem Geschöpf und zugespitzt, die eines Vaters zu seinem Kind. Im 5. Buch Mose nennt Gott Israel seinen Augapfel, den er hegt und pflegt. Israel wird als geliebtes Kind Gottes dargestellt. Auch in unserem Text steht ja, dass Israel in Gottes Augen teuer ist, wertgeachtet und dass er es liebt. Spüren wir diese Leidenschaft Gottes für sein Volk, diese Begeisterung, diese Überschwänglichkeit? Nun ja, schön und gut, mögen manche denken, aber das hat Gott Israel zugesagt. Was hat das mit mir zu tun? Wir dürfen dieses alttestamentliche Prophetenwort auch für uns ganz persönlich nehmen. Denn jede Verheißung hier im Trostbuch Jesajas gilt auch dem geistlichen Samen Abrahams. Die neutestamentlich Gläubigen sind nämlich auch Söhne Abrahams. Darum schreibt der Apostel Paulus an die Galater in Galater 3, Vers 28, gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Ist das nicht wunderbar? Auch das neutestamentliche Gottesvolk, die Gemeinde, wurde von Gott erwählt, geschaffen und erlöst. Auch sie ist sein Eigentum. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott auch so leidenschaftlich, begeistert und voll überfließender Liebe uns gegenüber ist, wie er es für sein Volk Israel ist? Jesus hat uns allen einen solchen Zugang zu Gott als Vater ermöglicht. Gott möchte uns zu seinen Kindern machen, die ihm folgen, ihn loben und ehren. Er liebt es, wenn wir uns ihm nähern, sodass eine tiefe Vertrauensbeziehung entstehen kann. Die zerbrochene Beziehung zu unserem Schöpfer will er wiederherstellen. Erst in diesem Umfeld kann Gott uns seine volle Liebe zeigen. Gott will für uns da sein. Er will uns befreien, bewahren, stärken und uns in unserem Leben helfen und leiten. Er will den glimmenden Docht wieder zu einer hellen Flamme werden lassen. Laufen wir doch diesem Gott nicht davon. Lassen wir ihn doch in unserem Leben wirken und Herr sein. Ein zweiter Gedanke. Wir dürfen in Gott tief geborgen sein. Gott verheißt also auch der Gemeinde, sie treu durch Zeiten der Not und des Leidens hindurchzubringen. Die Kirchengeschichte zeigt deutlich, dass Gott zu seiner Verheißung steht, wenn du durch tiefes Wasser und reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt, keine Flamme wird dich verbrennen. Niemand kann die Gemeinde, die Kirche Christi, auslöschen. Keine Macht des Todes wird sie jemals vernichten. Christen sind auf der Seite des Siegers, auch wenn das nicht immer so aussieht. Zuletzt siegt Jesus. Damit ist unser Bibelvers eine herrliche Verheißung Gottes an alle, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also ein persönliches Wort Gottes an uns, egal wie wir heißen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich geformt hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Gott verspricht auch uns seine Gegenwart und Hilfe in schwierigen Zeiten. Wir kennen ja schwierige Zeiten in unserem Leben. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit einen lieben Menschen verloren und Ihre Trauer ist grenzenlos. Oder Krankheitsnöte wollen Sie zu Boden drücken. Andere leiden unter Streit am Arbeitsplatz, der Nachbarschaft, in der Familie. Wieder andere unter finanziellen Problemen und Sorgen. Daher haben wir es immer wieder nötig, dass Gott uns zuruft, fürchte dich nicht, denn so vieles in dieser Welt kann uns bedrängen und ängstigen. Fürchte dich nicht, ist einer der häufigsten Sätze der Bibel. Gott ruft ihn uns immer wieder zu. Angst scheint ein Grundgefühl des Menschen zu sein. Ein Gefühl, das offenbar etwas mit Beziehung zu tun hat. Wer Angst hat, misstraut. Angst ist das Gegenteil von Vertrauen. Wir können zum Beispiel Angst vor Menschen haben. Was denken die wohl von mir? Wenn die herausfinden, was ich für einer bin, dann wollen sie nichts mehr von mir wissen. So ist man nicht mehr frei und ungezwungen im Umgang miteinander. Oder ich befürchte, dass es Gott nicht gut mit mir meint. Angst stört eine Beziehung. Angst macht unser Leben fremd. Sie bringt uns ins Exil, in ein anderes Land. Sie entzieht uns das Leben. Angst nimmt uns die Freiheit, beengt uns, hält uns gefangen. Darum wird Gott nicht müde, den Menschen zu sagen, fürchte dich nicht. In 1. Johannes 4, Vers 18 heißt es, dass die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. In der tiefen, gegenseitigen Liebesbeziehung von Gott, dem Vater, zu seinem Kind, hat Angst keinen Platz mehr. Die Angst rechnet nämlich mit Strafe. Wer aber Gott liebt und ihm vertraut, muss keine Angst vor Gott und irgendeiner Strafe Gottes haben. Ich brauche keine Angst zu haben, einmal vor Gott zu treten und ihm Rechenschaft über mein Leben abzulegen. Ich weiß nämlich, dass Gott mir all meine Sünden vergibt, die bewussten, die ich vor ihm bekannte, und auch die unbewussten, weil ich aus seiner Vergebung und Gnade lebe. Wenn wir mit Gott durchs Leben gehen, müssen wir vor dem Gericht Gottes, das jeden Menschen ereilen wird, keine Angst mehr zu haben. Das Wasser und das Feuer können uns nichts anhaben. Fürchte dich nicht. Jedoch nicht in dem Sinn, oh, ich habe Angst, also liebt Gott mich nicht. Das wäre Unsinn. Es gehört zu unserem Menschsein, Angst zu verspüren. Auch ist es nichts Besonderes, wenn es uns einmal nicht so gut geht oder wir in Not und Schwierigkeiten sind. Das ist völlig normal. Was aber das Besondere ist, ist, dass Gott trotzdem bei uns ist und uns aus unserer Angst und Bedrängnis befreien will. Dieses Bibelwort heute will uns Mut machen. Doch vielleicht sagen Ihnen diese Verse nichts. Wenn wir Gott aber im Gebet suchen, dem vertrauensvollen Gespräch mit ihm, können sie uns berühren und für uns Realität werden. Wir erkennen plötzlich, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Diese Verse werden für uns lebendig, wie die folgende Geschichte veranschaulicht. Mary Read, sie lebte von 1854 bis 1943, war als junge Missionarin aussätzig geworden. Nun stand sie vor der Wahl, ihr Leben isoliert in einem Sanatorium zu verbringen oder in die Himalaya-Gegend zu gehen und dort Aussätzige zu pflegen. Sie entschloss sich für das Letztere und musste alle Schrecken der Einsamkeit und Krankheit durchkosten. Sie schreibt: In den ersten Jahren litt ich entsetzlich unter unsagbaren Ängsten. Es war die Angst vor meiner Krankheit, vor wilden Tieren, vor der Einsamkeit. Eines Nachts hielt ich diese Angstzustände nicht mehr aus. Ich warf mich auf die Knie und ich flehte inbrünstig: Gott möge mich in dieser Nacht doch von der Angst befreien oder mich den Morgen nicht mehr erleben lassen. So rang und betete ich bis zum Morgengrauen. Immer heftiger wurden meine inneren Qualen. Da, auf einmal wusste ich gewiss, dass Jesus neben mir stand. Seine Hand berührte mich. Die Angst war verschwunden. Ich konnte nicht anders. Ich musste loben und danken. Der Auferstandene hatte die Angst durchbrochen und ihr seinen Frieden zugesprochen. Mary Read nahm einen Pinsel und schrieb mit Farbe an die Wand: Jesus wurde Sieger. Das ist ein Beispiel dafür, dass Gott auch große Ängste vertreiben kann. Es zieht mich zu diesem Gott, zu einem Gott, der es gut mit mir meint, der das Beste für uns will, der immer bei uns ist, auch in unseren Ängsten, Bedrängnissen und Anfechtungen. In solch schwierigen Zeiten brauchen wir jemanden. Vielleicht haben einige unter uns schon erfahren, dass in solchen Momenten nicht einmal das Leiden das Schlimmste ist, sondern ganz allein und einsam zu sein. Mit Gott an unserer Seite sind wir aber nie mehr allein. Gibt es einen größeren Trost? Immer und immer wieder ermutigt uns daher Gott und spricht, wie in Jesaja 41: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst, ich helfe dir. Unser Predigttext macht klar, wie unsere Ängste überwunden werden können, nämlich durch das Vertrauen auf Gottes Stärke und Hilfe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Gott hat also schon längst gehandelt. Als glaubender Mensch weiß ich, er hat mich erlöst durch den Tod seines Sohnes am Kreuz von Golgatha. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Das ist persönlich genug. So bin ich zum Glauben gekommen und ein Nachfolger Christi geworden. Seitdem bin ich ein Kind Gottes und gehöre ihm, denn Gott verspricht: Du gehörst mir, mein bist du. Und der Apostel Paulus fährt fort: Dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns in Jesus geschenkt hat. Römer Kapitel 8. Wir dürfen also in Gott tief geborgen sein. Gott kennt meinen Namen, er hat mich gerufen und erlöst. Ich bin sein Eigentum und er passt auf mich auf. Noch ein drittes: Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Wir müssen in unserem Leben mit Schwierigkeiten rechnen. Doch Gott verspricht seinem Volk: Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin da bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Wasser und Feuer gefährden bis heute das menschliche Leben. Es sind starke Bilder hier für Schwierigkeiten im Leben. Zuerst erwähnt Gott tiefes Wasser und reißende Ströme. Wenn das Wasser tief ist, verliert man den Boden unter den Füßen und es sind oft reißende Ströme, die uns wegspülen wollen. Wir kommen nur schwer ans andere rettende Ufer. Kaum ist die Wasserprüfung vorbei, lodern Flammen um uns herum. Wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Was für eine Steigerung! Wasser, Ströme, Feuer, Flammen. Kaum ist eine Welle vorbei, da kommt schon die nächste. Es ist ja wie bei Hiob. Er verlor Diener, Schafherden, Familie und seine Gesundheit. Gott erspart uns nicht immer das Leiden. Manchmal müssen wir durchs Wasser und Feuer gehen. Israel musste zunächst durchs Schilfmeer ziehen. Auch der Weg aus dem Exil in Babylon nach Jerusalem war ein Weg voller Gefahren und in der Heimat gab es große Anfeindungen. Doch Gottes Verheißung galt und gilt für alle Zeiten. Ich bin bei dir. Der irische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis bringt es auf den Punkt. Das Leben mit Gott ist keine Immunität vor Schwierigkeiten, sondern Frieden in Schwierigkeiten. Das Leben mit Gott keine Immunität vor Schwierigkeiten, sondern Frieden in Schwierigkeiten. Bevor Jesus seine Jünger verließ und zu seinem Vater zurückkehrte, sprach er: Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. So habe auch ich das immer wieder in schwierigen Situationen erlebt, denen meine Frau zum Beispiel 40 Operationen durchmachen musste, die letzte in diesem Juni. Wir beide mussten durchs Wasser des Leidens gehen und das Feuer der Anfechtung ertragen. Doch immer wieder haben wir ganz konkret Gottes Gegenwart und Hilfe erlebt. Gott hat immer wunderbar geholfen. Wir waren tief geborgen in seinem Frieden. Er ist so treu und er steht zu seinem Versprechen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Unser Bibeltext betont, dass Gott bei uns ist, egal durch welche Schwierigkeiten es geht. Dies kann uns ermutigen, an Gottes Gegenwart und Kraft in unserem Leben zu glauben, selbst wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert sind. Die Wasserströme des Leidens und das Feuer der Anfechtung können uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Manche Christen empfinden ja im Leiden und in der Anfechtung, dass Gott sie verlassen habe. Doch dieses Gefühl, so verständlich es ist, entspricht nicht der Tatsache, denn Gott verheißt klipp und klar: Ich bin bei dir. Gott hat dich nicht verlassen. Wenn es dir einmal schlecht geht und du ihn am meisten nötig hast, im Gegenteil, er ist bei dir ganz sicher. Gerade in der Not, in der Niederlage, im Leiden habe ich Jesu Nähe besonders stark erfahren. Nie heißt es in der Bibel: Wenn du auf saftigen, grünen Wiesen liegst, bin ich bei dir. Im Gegenteil, David sagt: Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Zum Schluss. Liebe Gemeinde, bei allem, was wir durchmachen müssen, Gottes Verheißungen bleiben bestehen. Gott will uns aus dem Exil, dem Land der Schmerzen, des Todes, der Trauer, der Leere und der Angst, wo wir uns fremd fühlen, hinausführen. In das gelobte Land, das Land des Lebens, der Hoffnung und der Fülle. Das ist unsere wahre Heimat. Da gehören wir hin. Der Weg dorthin birgt jedoch Gefahren. Der Weg dorthin führt uns oft in schmerzhafte Heilungsprozesse, in Tränen, in Selbsterkenntnis, in Buße, sodass wir unsere Fehler sehen und Vergebung von Gott annehmen. Nur so können unsere Wunden heilen. Nur so werden wir schlussendlich echt und glaubwürdig. Dieses Heimatland ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Das Land, in das die Israeliten zurückkehrten, war nicht mehr das gleiche wie das Land vor dem Exil. So ist es auch bei uns. Wir werden einen neuen Lebensbezug finden müssen. Aber Gott möchte auch dann unser Gott sein. Wir dürfen uns ihm anvertrauen, mit ihm unsere Nöte, unsere Freuden, unsere Sehnsüchte, Bitten und unsere Dankbarkeit teilen. Dieser Gott sagt uns, besonders wenn wir uns verloren, orientierungslos und schwach fühlen: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So ist es.